Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bier, zu unserer gemeinsamen, in der wir auch die gemeinsame Begrüßung Anmoderation machen müssen, weil
und niemand verstehen kann, weil wir übereinander reden.
Es war seine Idee.
Es war unsere Idee.
Nein. Hey, weißt du, woran ich jetzt denken musste? Ich habe vor kurzem die dritte Staffel Avatar nochmal geschaut. Und kennst du diese Folge, wo sie auf dieser Feuerinsel sind? Azula?
Nein, kenne ich nicht.
Kennst du überhaupt Avatar?
Ja. Ich kenne Avatar, aber ich habe es vor Jahren das letzte Mal geschaut. Ich habe es wirklich, ich habe kaum Erinnerungen drin. Das ist ein weirder Start für eine Folge. Ich bin Erik, das ist Aaron.
Hi.
Jetzt kannst du über Avatar reden.
Okay. Also Suka, Azula und Azulas Freunde, also Mai und habe ich jetzt vergessen?
Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe das so vor Ewigkeiten das letzte Mal gesehen. Ich muss mir das nochmal anschauen.
Sind quasi für einen Tag oder ein paar Tage auf Urlaub quasi zwangsversetzt worden, weil ihr Vater, der Feuerkönig, hat eine Kriegsbesprechung. Er möchte nicht, dass seine Kinder dabei sind, warum auch immer. Und dann sind die dort am Strand, vermöbeln ein paar Kids, sind dann auf einer Party. Und
das hat dich jetzt an.
Nein, warte. Situation und da gab es eine Szene.
Weil wir immer so viele Kids vermöbeln, wenn wir auf der Party sind.
Ihr wart's doch mal ab. Okay. Und sie wurden begrüßt von zwei Dienerinnen, das sind zwei Zwillinge. Und die spielen dann später auch noch eine Rolle. Und da gibt's eine Szene, wo dann Azula quasi Feuerkönigin wird und sie in den Palast kommen und aber zu spät sind. Und Azula ist schon total genervt. Und dann sagt eine von den beiden, was unglücklich ist. Und Azula so, wer war das von euch zwei? Und beide so, und es war genau das, was ich gerade gemeint habe. Und es war wahrscheinlich keiner, was ich gemeint habe.
Ich glaube auch nicht.
Ja, egal, schaut einfach die dritte Staffel von Avatar, dann irgendwann wisst ihr, welche Szene ich meine.
Okay. Oh, die Wald, wie das für eine Achterbahn.
Ja. Ja gut, worüber reden wir heute, Erik?
Wir reden heute über zwei Dinge, die alle in die Kinos lockt. Über Barbenheimer. Also eigentlich ein Ding.
Eigentlich ein Ding.
Aber zwei Filme.
Genau.
Wir beide. Ich weiß nicht, warum dein Fuß so nah ist in meinem, aber irgendwie hat sich das gerade. Wir beide haben uns vor ein paar Tagen beide Filme hintereinander angeschaut. Wir haben die volle Barbenheimer Experience durchgemacht.
Genau.
Und heute reden wir darüber, wie uns die Filme gefallen haben, worüber uns die Filme dann zum Nachdenken gebracht haben, wie so generell die Experience war, keine Ahnung, was wir noch. Also wir werden einfach reden und Bier trinken, so wie ihr uns halt kennt.
Genau. Würde ich auch sagen.
Aber dafür brauchen wir natürlich ein Bier.
Genau. Und das heißt, jetzt kommt die Schwierigkeit, wir müssen Weißbier einfüllen.
Aber dann hat mir gesagt, ich kann Weißbier nicht aus der Flasche trinken.
Ja.
Deswegen habe ich mir jetzt auch ein Glas genommen.
Ja.
Und ich weiß jetzt schon, dass alles daneben gehen wird. Aber ich versuch's mal.
Ja, probier es. Bei dir geht eh nicht alles rein, du hast das kleine Glas.
Ja, eben genau deswegen.
Ja, dann musst nur eine Hälfte reinschütten und die anderen. Oh, er macht das hier ganz gut. Na, dann werde ich jetzt auch mal meins einfüllen. Probieren, ohne auszuschütten. In der Hoffnung, dass ich die Technik nicht zerstöre.
Ja, ist ein bisschen groß, der Bierschaum, aber es ist nicht so schlecht.
Das war in Ordnung.
Volle Konzentration.
Ich fühle mich beobachtet.
Echt? Kann das vielleicht in den 1, 2, 3 Kameras liegen, die.
Ja, vielleicht.
Ey, auch das ist gar nicht so schlecht. Schaut gar nicht so schlecht aus. Mein Schaum ist schon weg. Aber.
Ja, das geht sich nicht ganz aus. Jetzt muss ich warten, ich muss Scheiben runterdringen.
Okay, ohne anzustoßen. War wirklich ein Gentleman.
Ja, ich will unbedingt mein Mikrofon jetzt umarmen. Hi, Schatzi.
Ist das das erste Bier, das du heute getrunken hast, oder hast du schon was?
Wirkt so, als hätte ich schon was getrunken.
Ja.
Nee, noch nicht. Ich bin, glaube ich, einfach nur motiviert. So, kann mir das wer abnehmen? Nein.
Ja, wer soll dir das abnehmen? Es ist niemand hier außer uns.
Ich habe gerade so die Bewegung gemacht.
so intuitiv, ja, ich fühle mich gerade so hilflos. Vielleicht ist hier jemand da, der kann mir das Bier abnehmen.
Ach du Scheiße.
Na gut, dann Prost, du hast ja schon getrunken.
Und jetzt schiebt es auf mich.
Gut. Was? Prost.
Prost. Es schmeckt nicht schlecht. Ich kann verstehen, warum du jedes Mal Weißbier trinken möchtest.
Ja, jedes Mal Weißbier.
Ah ja, das stimmt. Bewerten. 1 bis 10. Ach, wir haben es urlang nicht mehr gemacht.
Es ist Weißbier und deswegen kann man überhaupt eine 10 vergeben.
Ja, es gibt auch verschiedene Weißbiere. Weißt du, ein Weißbier kann ja auch besser schmecken als ein anderes Weißbier.
Ja, aber da eigne ich mir deinen Spruch an. Es ist Bier und in dem Fall ist es Weißbier.
Also ist es eine 10?
Na, okay, so weit will ich nicht gehen. Sagen wir eine 9,2.
Okay, für mich ist es eine 8,3.
Ich weiß gar nicht, wie die anderen Bewertungen waren. Das ist so.
Ich habe auch keine Ahnung mehr. Aber es ist, weißt du, das ist intuitiv. Das ist deine intuitive, das Erste, woran du denkst, genau. Von 1 bis 10.
Ja, stimmt. Wahrscheinlich denken Juroren irgendwie bei Olympia auch nicht daran, wie sie den Ersten genau bewertet haben, wenn sie den das letzten Springen bewerten.
So, wie sie jetzt gerade diese Person gesehen haben.
Genau.
Es ist kein Vergleich mit den anderen, sondern so wie jetzt gerade.
Genau. Das denke ich auch.
Vergleich mit den anderen ist ein gutes Stichwort. Wie fandest du die beiden Filme?
Ich habe jeweils 2 kleine Statements so verfasst, okay, die ich jeweils dann machen würde. Ich würde mal so viel sagen, ich fand Oppenheimer viel besser.
Okay.
Also der hat mir da deutlich mehr Spaß gemacht, sagen wir mal so.
Okay.
Ich meine, es ist auch immer so ein bisschen schwierig, 2 Filme zu vergleichen, die eben nicht mal im selben Genre unterwegs sind. Also das eine ist eine Komödie und das andere ist einfach ein Biopic. Ja, und hat einen ganz anderen Ton.
Voll, das habe ich auch. Also ich war einer der ersten von meinen Cineplex-Kollegen, die sich den Film angeschaut, oder beide Filme angeschaut haben.
Haben.
Haben, sorry. Ich muss gerade aufstoßen, während ich deswegen. und dann haben mich halt alle gefragt, ja, wie fandest du die Filme, welcher Film ist besser? Und ich finde solche Fragen unglaublich schwierig. Ich finde nicht, dass ich sagen kann, ja, Barbie war jetzt besser als Oppenheimer, weil ich da mehr gelacht habe, deswegen war er besser. Ich kann auch nicht sagen, ja, Oppenheimer ist besser als Barbie, weil das einfach ein schönerer Film ist, weil er einfach mehr Gravitas hat als Barbie. Ich fand, es waren beide Filme sehr gut für das, was sie sind. Und ja, ich würde aber trotzdem sagen, wenn ihr nur die Möglichkeit habt, euch einen einzigen Film an einem Tag im Kino anzuschauen, wenn ihr, weiß nicht, einmal im Monat ins Kino geht und nur einen Film sehen könnt, dann würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, Oppenheimer anzuschauen. Weil Barbie ist ein guter Film, den kann man sich aber auch in ein paar Monaten dann zu Hause streamen. Oppenheimer in IMAX oder Dolby Vision oder Dolby Atmos oder sonst irgendwas, das kannst du zu Hause nicht nachmachen. Also die Bilder, der Ton, damn. Ich glaube, es ist ein größeres Kinoerlebnis, dann Oppenheimer im Kino anzuschauen als Barbie.
Ja, Oppenheimer gehört ins Kino, ganz klar.
Genau. Also ja, das ist das, wie ich die beiden miteinander vergleichen würde, weil, was auch schwierig ist irgendwie.
Ja.
Aber wenn ich es müsste, dann würde ich eben so etwas antworten.
Ja. Was mir bei Barbie als erstes aufgefallen ist, also wir sind gemeinsam im Kino gewesen, wir haben uns die gemeinsam angesehen und wir haben mit Barbie angefangen und den Abend dann mit Oppenheimer vollendet, ausklingen lassen.
Ja, wie fandest du das? Fandest du das war die richtige Reihenfolge?
Ich fand schon, aber es ist halt so ein bisschen schwierig. Ich wollte eigentlich so ein bisschen Zwischenpause haben, weil das Problem ist halt, oder vielleicht allgemein, wenn man 2 Filme hintereinander, dass der erste vielleicht dann nicht mehr so gut im Gedächtnis bleibt, weil der zweite dann eher plötzlich die Aufmerksamkeit nimmt und ja eigentlich dann auch dann den Nachdruck verleiht, weil er halt der letzte Film ist.
Erstens das und zweitens, Oppenheimer ist halt 3 Stunden lang auch.
Das stimmt.
Und ich fand auch wirklich, also es war nicht anstrengend, aber man musste sich schon konzentrieren um den Film irgendwie. Oder ich musste mich konzentrieren, ich erzähle dann weiter. Erzähle dann vielleicht später, wenn wir über Oppenheimer reden, warum. Deswegen, ich fand auch, dass es irgendwie, ich kann mich an einem Barbie-Film, ich habe jetzt zweimal gesehen. Ich habe einmal mit meiner Freundin, einmal mit dir, habe ich Barbie und dann Oppenheimer angeschaut, weil sie es zeitlich irgendwie beide Male nicht anders ausgegangen wäre.
Waren wir zuerst oder du mit deiner Freundin zuerst?
Ich war zuerst mit meiner Freundin.
Ah, okay.
Wir haben ihn auf Englisch angeschaut, beide Filme. Ich habe auch ein kleines Statement von der Eva über die beiden Filme, das ich vorlesen möchte dann.
Okay.
Also was sie davon hält. Und ich muss auch sagen, der erste Film, man vergisst den dann irgendwie ein bisschen. Mhm. Aber ja, keine Ahnung. Also ich glaube, dass die andere Reihenfolge auch interessant wäre. Vielleicht, wenn ich mir die Filme zum dritten Mal anschaue, werde ich dann zuerst Oppenheimer und dann Barbie anschauen, weil die Message, die beiden Filme halt rüberbringen, doch sehr unterschiedlich sind. Und ich glaube, dass die Message von Barbie dann etwas anderes mit dir macht, wenn du siehst, oder das Erlebnis von Oppenheimer dann irgendwie verändert. Und ich glaube auch, dass es auch andersrum ist, wenn du eben zuerst Oppenheimer schaust, dieses Schwere und dann eben das Leichteres danach anschaust, dass das dann vielleicht ein bisschen anders ist. Und das würde ich gern noch erfahren, wie diese Experience ist.
Ja. Reden wir über Barbie. Also ich muss sagen, was mir in dem Film sofort aufgefallen ist, und zwar vom Cast her, ist, dass man eigentlich fast den kompletten inneren Kern der Serie, der Netflix-Serie Sex Education abgeworben hat. Also Emma McKay hat mitgespielt, ja. Nkuti Gatta war,
ja.
Dem Eric spielt in der Netflix-Serie, und Connor Swindles.
Der Adam spielt.
Genau, der ja. Adam spielt, ja.
Ja, ist mir dann auch aufgefallen. Ich wusste, dass Emma heißt,
Emma McKay.
Ja, ja. Ich wusste, dass sie mitspielt, weil ich glaube, dass das auch so ein Ding war. Sie wird oft mit Margot Robbie verglichen, dass sie ihr sehr ähnlich schaut.
Mhm.
Und Margot Robbie hat in sehr vielen Interviews in den vergangenen Jahren, seitdem Sex Education rausgekommen ist, auch immer gemeint, sehr viele Leute sind zu mir hingekommen und haben mir gratuliert für Sex Education.
Really? Okay.
Weil sie schauen sich schon sehr, in dem Film nicht ganz so, aber...
Ich finde gar nicht, dass sie sich wirklich ähnlich sehen.
Du musst mal Side-by-Side-Bild anschauen, sie schauen sich wirklich ähnlich. Vor allem ihre Rolle in Sex Education schaut schon sehr ähnlich. Und deswegen, ich glaube, dass das halt so ein kleiner Ding war, dass sie halt Margot Robbie als Hauptdarstellerin und dann halt jemand, der so ausschaut wie sie, als... Mhm. weitere Barbie irgendwie casten. Aber dass die anderen beiden dabei waren dann irgendwie so, ich habe urlang gebraucht, bis ich das auch gecheckt habe. Ich so, der kommt mir so bekannt vor, woher kenne ich den?
Mhm.
Dann ich so, oh damn, das ist... Und so, warte, der ist aber auch. Und sie, was?
Genau, ja, so ging es mir.
Bis auf Otis, ich weiß die ganzen Namen von den Schauspielern nicht, aber da...
Ja, ja. Ich glaube, irgendwas mit Butterfly oder
Butterfly?
Ja, irgendwie vom Nachnamen her. Okay. Meine ich zu wissen. Live-Recherche oder?
Nein.
Naja, aber ich bin mit Barbie nicht so happy, wahrscheinlich nicht ganz so happy wie du. Aber ich bin trotzdem entsprechend gekleidet, das haben wir vergessen zu erwähnen. Also die Hose zumindest ist...
Boah, das ist schon eher Lachs
als ja, es Pink. Ist Lachsfarben, aber ich habe nichts mehr Pinkeres, was in die Richtung gehen würde.
Also oben schwarz für Oppenheimer, unten sagen wir mal Pink. Es ist nicht wirklich Pink, aber für Barbie? Chapeau.
Also ich muss ehrlich sagen, dass ich schon etwas enttäuscht von Barbie war. Also ich hatte mir mehr erwartet. Es war zwar ganz lustig anzusehen, inwieweit toxische Männlichkeit und stereotypes Verhalten der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Zum Beispiel eine Szene ist mir noch in Erinnerung geblieben, wo die Kens versuchen, die Barbies zu bezirzen, beziehungsweise der eine Ken die stereotype Barbie, die Hauptcharakterin, also Margot Robbie, spielt. Und dann die Kamera rauszoomt und dann sitzen halt alle Kens mit ihren Barbies ums Lagerfeuer und spielen 4 Stunden lang Gitarre irgendwas vor. Das fand ich halt echt witzig zum
Was
Beispiel.
Was ich sehr witzig fand, und zwar beide Male, wo ich es gesehen habe, war, als Ryan Gosling Ken Barbie gesteht, dass er eigentlich, nachdem er wusste, dass das Patriarchat nicht viel mit Pferden zu tun hat, das Interesse daran verloren hat. Ich fand das so lustig. Weil es einfach, weiß nicht, es hat einfach irgendwie gepasst.
Ja.
Aber ja.
Oder wo er die doppelte Sonnenbrille aufgesetzt hat.
Das war auch ganz nice.
aber im Endeffekt bleibt halt Barbie auch so massentauglich wie halt nur irgend möglich. Also natürlich erwarte ich mir in einer Komödie keine gender-theoretische Aufarbeitung oder eine schwerwiegende Auseinandersetzung mit feministischen Fragestellungen. Aber Barbie hat im Endeffekt ja nur den feministischen Diskurs aufgegriffen und überhaupt nichts Neues hinzugefügt. Keinen neuen Blickwinkel, keine neuen Ideen. Insofern ist Barbie auch nur oberflächlich feministisch.
True. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich weniger, also ich habe mit was ganz anderem gerechnet, als ich ins Kino gegangen bin.
Wirklich?
Ich habe nicht damit gerechnet, dass das in irgendeiner Form irgendwie aufgegriffen wird, dass Mattel so stark kritisiert wird, dass dass die CEOs und COOs und so lächerlich gestellt werden.
Mhm.
Also ich hab mir gedacht, ja, es wird halt ein lustiger Film über Barbie-Puppen. So, cool. Ich fand's gut. Klar, es hätte mehr sein können, aber ich fand's dann irgendwie überraschend, dass dann doch so viel Kritik. Weil, ja, okay. Wie soll ein Film über Barbie-Puppen jetzt irgendwie Lösungen bringen?
Mhm.
Ich find's gut, dass sie es kritisiert haben. Ich fand ein, zwei Szenen schon sehr stark, vor allem wo die Mutter, ich weiß nicht, wie sie, aber die Mutter von dieser
Gloria,
ja, wie sie so erzählt, wie es eigentlich unmöglich ist, für eine Frau zu leben in der heutigen Gesellschaft, weil sie schlank sein muss, aber nicht sagen darf, dass sie schlank sein will, dass sie eine Mutter sein muss, aber nicht wirklich über ihre Kinder reden darf. Und soweit diese ganze Monolog, den fand ich schon sehr bedeutend und stark. Aber klar, also ich habe mir gar nichts davon erwartet. Ich bin wirklich mit keiner Erwartung reingegangen.
Ja.
Ich habe dann im Nachhinein sehr viele Posts von Incels gesehen, wie sie sich über den Film beschweren, weil das ein feministischer Film ist und das geht ja nicht, dass man den Kindern sowas einbringt. Eintrichtern möchte. Aber, also ja, klar, ist jetzt keine Lösung gefallen, also oder irgendwas ist halt, aber ich fand es trotzdem stark, dass sowas, dass Barbie so selbstbewusst ist, zu wissen, dass es halt eben nicht alles besser gemacht hat. Und das ist halt gezeigt, also das haben sie halt dann irgendwie auch gezeigt.
Okay. Ja, ich fand die Storyline dann auch teilweise zerfasert.
Ja,
also
das ist true.
Kaum die Möglichkeit gehabt, Barbieland als Zuseher dann nahe zu kommen, was ziemlich schade sein dürfte, weil denn scheinbar ist eine Menge Detailarbeit in die Kulissen und in die Kostüme geflossen. Also das war halt schon wirklich hochkarätig.
Voll, ich will kurz meinen Laptop, weil ich möchte da etwas vorspielen und auch herzeigen.
Ja, bitte.
Rede mal weiter, ich muss noch ein bisschen Laptop holen.
Aber hörst du mir noch weiter zu? Das wäre richtig. Okay, ja gut, dann mache ich.
Ich nehme den Laptop und gehe nicht nach Timbuktu, um den Laptop zu holen.
Ich glaube, das haben jetzt alle gehört, soweit wie das Mikrofon bei dir weg ist. Okay, ja, wenn's.
Und zum Beispiel hat hier meine Freundin Eva, ich hoffe, ich bin noch im Bild, das mit dem Kabeln und meinem Laptop ist irgendwie nicht so geil gelöst hier, aber ich konnte es nicht besser. Meine Freundin hat gemeint, dass ihr Barbie ein bisschen besser gefallen hat, weil sie den Film irgendwie mehr gefühlt hat und er generell einfach einfacher zu verstehen war.
Mhm.
Jetzt nicht nur von der Story her, sondern auch vom Dialog. Wir haben ihn auf Englisch zuerst angeschaut Und ja, wir haben dann nach Barbie angeschaut und es war dann schon ziemlich anstrengend, die ganze Zeit alles so zu verfolgen. Und Oppenheimer, der irgendwie über Physik redet, die Quantenphysik, und du keine Ahnung hast davon und das Ganze noch auf Englisch, ist dann eben ein bisschen schwierig und auch sehr ermüdend.
Kann ich sehr nachvollziehen. Also ich war wirklich vorbereitet darauf, weil, okay, ich habe mir auch schon ein bisschen so zum Beispiel Wolfgangs Kritik zu Oppenheimer im Vorhinein angesehen. Und für mich war klar, das ist Christopher Nolan. Und ich habe auch Tenet gesehen damals. Und Tenet finde ich auch noch mal ein Ende komplizierter. Obwohl es keine Biografie ist, obwohl die Storyline ja eigentlich relativ linear ist. Mhm. Aber dadurch, dass man natürlich Entropie und so weiter hineinbringt, eigentlich Ding, mit dem man sich jetzt als Normalsterblicher nicht unbedingt beschäftigt, ja. Fand ich schon, dass es eine gewisse Kompliziertheit hineingeraten ist in den Film, sodass man sich auf jeden Fall den Film auch mehrmals ansehen muss, sodass man wirklich halbwegs auch die Storyline versteht, weil beim ersten Mal war ich auch überfordert. Und deswegen war ich auch vorbereitet, okay, es ist ein Christopher Nolan-Film, das heißt, du hast auf jeden Fall keinen linearen Film, sondern du hast verschiedene Zeitleisten, das ist klar.
Aber reden wir dann über Oppenheimer noch ein bisschen später. Ja. Was ich noch sagen wollte, ist, Herr Eva hat besonders diese plastische Look, dieses Barbie-Land, das ist einfach wirklich, und ich stimme da voll und ganz mit ihr da ein. Barbieland hat so sich so angefühlt und so, hat so ausgeschaut, wie wenn Kinder damit spielen. Auch der Dialog war einfach so, wie halt 5-6-Jährige mit denen spielen. So Ken, in den Trailer kennen alle. Ken, wo er Barbie fragt, ob er übernachten darf, ist sich nicht ganz sicher, warum er übernachten möchte überhaupt.
Ja.
So, was sie da überhaupt machen? Was machen Menschen, wenn sie bei einem anderen übernachten? So.
Vor allem, wenn Barbie-Puppen keine Geschlechtsteile haben.
Vor allem, wenn sie...
Da wird es schnell langweilig.
Und also deswegen, ich fand, dass das Barbieland schon... Ja, vielleicht war es dann zu wenig. Ich habe mir auch irgendwie mehr so etwas erwartet wie Don't Worry, Darling, dass halt Barbie versucht auszubrechen, aber die Kens sie darin hindern oder die anderen Barbies sie darin hindern möchten. Ich habe jetzt Don't Worry, Darling gespoilert. Ups. Aber ist schon länger
draußen. Ist schon länger her, also bitte. haben wir auch schon besprochen im Podcast, deswegen. Stimmt, alle unsere treuen Zuhörer müssten den bereits gesehen
alle
haben.
Alle drei davon.
Alle drei, ja genau, alle drei.
Also ich kann verstehen, dass ich finde auch, dass Barbieland war vielleicht dann ein bisschen zu... Vielleicht war der Film generell einfach zu oberflächlich, zu... Eva hat mir das auch noch geschrieben, dass der Film generell vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe gehen hätte sollen. Dass es eben, dass das Ende dann halt irgendwie noch mehr hittet. So, dass sie dann wirklich... Ich spoilere jetzt den Film, aber was habt ihr euch erwartet? Dass sie dann wirklich ein Mensch werden möchte und ich fand die letzte Szene irgendwie schön, also dieses ihren Übergang von der Puppe zum Menschen, wo sie die Erfinderin fragt, ob sie die Erlaubnis überhaupt hat. Das war irgendwie nichtssagend, aber auch sehr, sehr vielsagend gleichzeitig. Das war irgendwie, also ich habe mit der Eva danach gesprochen, es war irgendwie eine weirde Szene, weil eigentlich nichts wirklich gezeigt wurde. Es hat irgendwie nicht mit der Story, es hat einfach nur Gefühle irgendwie erzeugt in einem.
Ich muss sagen, dass ich auch im Nachhinein gar nicht mehr sagen könnte, was in diesem Gespräch zwischen Schöpferin, also eigentlich ist es ja so eine Parallele zwischen Gott und seinen Schöpfern, die quasi miteinander sprechen. Mhm. Und im Nachhinein weiß ich gar nicht mehr, worüber die eigentlich geredet haben. Also ich bin total abgedriftet in dieser Szene, weil irgendwie, weiß ich auch nicht. Also das hat mir, vor allen Dingen fand ich die Conclusio nicht schlüssig. Aber vorher würde ich noch sagen, dass mich gestört hat und warum ich auch diese Rede von Gloria dann nicht so überzeugend fand, dass die einzigen menschlichen Hauptcharaktere, eben Gloria und ihre Tochter Sascha, kein bisschen Persönlichkeit oder auch gar keine hintergrundgeschichtliche Tiefe erhalten haben in dem gesamten Film. Ich meine, wer kann mir nach dem Film sagen, was macht diese beiden Charaktere aus?
glaube, seine Mutter, die irgendwie struggelt, und Sascha, was war Sascha?
Sascha ist Schülerin.
Sascha ist Schülerin.
Und mehr ist auch nicht bekannt, oder? Also
und macht Barbies fertig.
Ja.
Indem sie ihr die Wahrheit über Barbies erzählen. Nein, du hast recht. Oder? Aber
also ich meine, wenn man wirklich diese Rede von Gloria vielleicht auch ein bisschen glaubhafter hätte machen können, dann hätte man das vielleicht auch, das filmische Element eben einsetzen können. Also zeigen, dass sie struggelt. Dass sie zum Beispiel, wenn der Chef mit ihr redet, dass sie irgendwie, ja, den sexistischen Spruch jetzt hinnimmt, aber irgendwie die Faust ballt oder was weiß ich, dass sie Probleme hat mit ihrer Tochter, dass sie darüber nachdenkt, dass ihr das wirklich missfällt, dass es ihr nicht gut geht. Ich finde, das kommt zu wenig rüber. Und deswegen finde ich diese furiose Rede, die sie dann plötzlich aus dem Nichts für mich kommend hält, nicht besonders glaubhaft. Obwohl ich glaube, dass natürlich sie vielen Frauen in der echten Welt aus dem Herzen spricht. Ja, klar, da stimme ich zu. Aber ich finde es halt von der Storyline, da passt das für mich
nicht. Ja, ich finde auch generell, dass die Story, ich meine, okay. Ich habe hier noch eine Audiobotschaft.
Okay.
Von unserer Nummer 1 Zuhörerin, Anai. Vielen Dank, dass du mir das geschickt hast.
Danke, Anai.
Und zwar finde ich auch, ich spiele es gar nicht ab, wenn es ladet. Will es nicht? Hallo? Ai.
Technische Probleme.
Technische Probleme. Aber was erwartet man von uns?
Alles gut.
Kann ich das hier nicht abspielen?
Sonst kannst du ja auch paraphrasieren, was sie gesagt hat.
Ich würde es gerne abspielen. Aber ja. Sie hat eben gemeint, sie hat nur Barbie angeschaut. Mhm. Oppenheimer hat sie noch nicht angeschaut. Ich habe sie gefragt, wie sie auch zu Oppenheimer steht, aber da hat sie den Film bis jetzt noch nicht gesehen. Sie hat gemeint, dass die Story irgendwie all over the place war. Dass es irgendwie sehr, sehr, sehr weird war und nicht wirklich zusammenhängend. Wo ich voll und ganz mit ihr übereinstimme, denn irgendwie war es sehr random alles. Also es war schon sehr viel sehr random, dass die Mutter auf einmal irgendwie Rennfahrerin ist und Drifts hinlegt, wie in Tokyo Drift. Ist schon sehr random.
Ich glaube, das ist auch eine extra Product Placement Szene gewesen.
Ja, ich
Das Auto wurde so ausgestellt, dass sie gefahren sind. Also, und sonst ist mir eigentlich ganz so viel Product Placement aufgefallen. Also, wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber
Barbie.
Das ist mir wirklich, wirklich aufgefallen, dass diese Chase-Szene wirklich ausgebaut wurde und auch schön das Logo immer von hinten zu sehen war. Also, ja. Okay, ich glaube schon, dass da ein paar Moneten geflossen sind.
Ja, das auf jeden Fall. Und sie hat dann auch gemeint, dass Ken vor allem, also dass Ryan Gosling vor allem irgendwie den Film sehr gecarried hat, was ich auch irgendwie finde, weil wenn er auf der Leinwand war, war es lustig, die Leute haben gelacht.
Ja.
Und es war eben unterhaltsam, der Rest war irgendwie, ja.
Ja. Und zum Conclusio würde ich auch sagen, diese Conclusio, dass Barbie sich sehnlichst das Menschwerden wünscht, finde ich im Nachhinein eigentlich auch absurd und nicht schlüssig. Immerhin war ihre gute Zeit in Los Angeles, also in der Welt, nur mit negativen Erfahrungen behaftet. Also, sie wurde sexuell belästigt von allen Seiten. Dann hatte sie dieses Board-Meeting, wo sie mit Mattel zusammengestoßen ist, wo sie dann feststellen musste, dass auch hier in der Chefetage keine gleichgeschlechtlichen Verhältnisse herrschen, sondern das ist auch ein männerdominierter Konzern. Sie sollte in die Schachtel zurückmanipuliert werden. Sie wurde dann verfolgt, musste vor allen Dingen gecarried mit Ryan Gosling, die sich über patriarchales Denken lustig machen. Und dann finde ich das doch insgesamt schon etwas dürftig, muss ich ehrlich sagen.
Ich verstehe diese Entscheidung anders. Okay. Denn und ich weiß nicht, ob wir da schon eine Überleitung zu Oppenheimer machen würden, weil das ist mir nach, vor allem das zweite Mal, dass wir eben gemeinsam im Kino waren, ist mir das aufgefallen. Sie hat als Puppe.
Findet sie keinen Sinn mehr in ihrem.
Dasein. Und ja, ihr echtes Leben war irgendwie. Diese kurze Zeit im echten Leben war sehr holprig, um das mindestens zu sagen. Aber das zeigt dann, finde ich, nochmal stärker, wie schön das Leben an sich ist. Denn auch wenn sie ein paar Stunden in Los Angeles war und belästigt wurde, verfolgt wurde, verhaftet wurde, wieder zurück in ihre eigene Welt gedrängt wurde.
Von Sascha fertig gemacht wurde.
Sie hat zum ersten Mal in ihrem Leben etwas gefühlt. Oder nicht in ihrem Leben, sie hat zum ersten Mal in ihrer Existenz, weil sie hatte davor nicht gelebt, hat sie etwas gefühlt. Und das ist, glaube ich, für mich eben besonders bei dieser Szene, wo sie auf der Bank sitzt mit der Barbara Handler, mit der eigentlichen Barbie, weil das ist die Mutter von der Erfinderin. Da hat sie bemerkt, wie schön dieses Leben ist, auch wenn da Menschen streiten, auch wenn da jemand ganz alleine sitzt und anscheinend weint. Ich glaube, dass dieses, und sie hat dann auch gesagt, so sie hat eine Träne und dann waren alle und das war irgendwie ganz komisch, aber es war auch irgendwie schön. Und deswegen fand ich diese Szene am Ende, wo sie von der Puppe zum Menschen wird, wo sie die Erlaubnis fragt, fand ich dann schon klar, es hätte besser sein können alles, aber ich fand es dann schon irgendwie stimmig in dem Sinne, dass sie eben von einer Idee zu jemandem werden möchte, der Ideen hat. Und deswegen fand ich diese Szene am Ende eben so vielaussagend, aber dann auch irgendwie so nichtssagend, weil was ist da gezeigt worden? Es sind einfach nur Kinder gezeigt worden. Es sind einfach nur Flüsse, Seen, Bäume gezeigt worden. Aber durch diese Musik und diese Bilder, den Zusammenschnitt, habe ich trotzdem irgendwie Gänsehaut bekommen, weil ich einfach das irgendwie verstanden habe. Es ist schöner, am Leben zu sein, auch wenn alles scheiße ist, als nicht am Leben zu sein. Weil du trotzdem noch selber irgendwie Macht hast und selber Entscheidungen treffen kannst.
Weißt du, in welchen Filmen mich könnte man sagen Flashbacks, aber diese Eingebung quasi, wo sie diese vielen Kinder und so weiter sieht, wo sie quasi erkennt, wie schön das Leben ist oder erkennen soll, wie schön das Leben ist. Das erinnert mich total an den Film Der Hüter der Erinnerungen, wo er auch diese Erinnerungen eingespeist bekommt.
Kein Spoiler, weil den möchte ich mit meiner Freundin noch anschauen. Sie hat noch nicht
gesehen. Der ist wunderschön, ich habe ihn auf DVD, ich kann ihn dir leihen.
Das wäre cool, weil sie hat gerade das Buch davon, hat sie irgendwie.
Oh, okay, das habe ich nie gelesen. Aber der Film, den habe ich von meinem Onkel bekommen, ist einer meiner Lieblingsfilme.
Den haben wir uns in Ethik angeschaut.
Ich habe den ausgebockt an die Fladderer. Ich habe den Film.
Ja, voll. Stimmt. Wir waren dann in zwei unterschiedlichen Gruppen und wir haben uns dann den Film angeschaut.
Mhm, genau. Ich habe den.
Der ist auch wirklich wahnsinnig schön, der Film.
Mhm.
Wahnsinnig.
Ja. Sehr, sehr schöner Film. Ich würde mitgehen, aber ich finde, dann hätte man dieses Verbleiben in der echten Welt von Barbie zeitlich etwas länger ausbauen müssen.
Ich finde
für die kurze Zeit und die negativen Erfahrungen, dass sie dann plötzlich sagt, ja gut, ich möchte ein Mensch werden, finde ich nicht schlüssig. Ich bleib dabei.
Das verstehe ich. Also ich kann verstehen, dass man, ich finde auch, dass man es besser machen hätte können. Ich finde nur, dass der Grundgedanke und die Grundüberlegung stimmt. Das Einzige ist, das ist eben das Ding, was Eva gemeint hat.
Er war
sehr oberflächlich, man hätte halt noch mehr in die Tiefe gehen können, eben bei solchen Szenen. Ja. Man hätte zum Beispiel, ich finde, man hätte die Tanzchoreografie hätte man weglassen können. Auch dieses ganze Umpolen der Barbies hätte man kürzen können. Man hätte nicht jede Barbie zeigen müssen und jede Art. Wenn man hier und da etwas weggelassen hätte, dann hätte man eben einerseits mehr auf das Barbie-Land sich fokussieren können und dann auch mehr auf die Zeit von Barbie in der echten Welt.
Ja.
Und dann wäre das eben ein Film gewesen, der vielleicht ein bisschen stimmiger ist, der vielleicht ein bisschen mehr zusammenpasst, wo es ein bisschen mehr Sinn macht, das Ganze.
Ja. Und das meine ich halt mit der Massentauglichkeit. Also er bleibt halt oberflächlich, er bleibt massentauglich und geht nicht in die Tiefe, auch nicht in einzelnen Szenen oder so, sondern er bleibt eben ja. in diesem Tempo, in dieser Oberflächlichkeit. Und ja, war nicht so mein Fall. Und ich hatte eben deshalb auch das Gefühl, dass die Macher des Films sich erst darüber einig waren, also voran Greta Gerwig, dass sie einen komödiantischen Film über Barbie mit feministischem Unterton drehen wollten, um sich dann im Nachhinein eine passende Storyline zu überlegen. Meines Erachtens aber macht einen guten Film genau die umgekehrte Herangehensweise aus, nämlich in erster Linie eine gute Geschichte zu erzählen. Und dann ist es noch als Bonus zu sehen, wenn die dann noch eine unterschwellige Botschaft durchklingen lässt. Also entsprechend hat mir auch Greta Gerwigs Little Woman aus dem Jahr 2019, also ihren vorigen Film, der hat mir besser gefallen, weil es ihr dort gelang, eine Geschichte mit Tiefgang zu erzählen, mit feministischem Unterton zu erzählen und nicht wie im Fall von Barbie einen feministischen Film mit einem Hauch von Storyline.
Ich habe mir Little Women noch nicht angeschaut. Ich habe das Buch gelesen, aber ich habe mir den Film noch nicht angeschaut. Ich habe jetzt mein Handy genommen. Normalerweise ja. filmt mich das, deswegen rede ich jetzt in diese Kamera, weil ich unbedingt das von Anaï noch abspielen möchte und am Handy sollte es funktionieren.
Okay.
Möchtest du noch etwas zu Barbie sagen? Oder ist das,
ja, ich habe noch drei Talking Points, die ich mit dir
besprechen. Drei Talking Points?
Ja, genau.
Okay.
Aber wir können erst die Audio abspielen, aber vorher würde ich noch was sagen, und zwar in Bezug auf Little Women ja. Haben wir doch noch eine Verbindung hier zu Oppenheimer, weil die Schauspielerin Florence Pugh,
ach so, ja,
die okay. in Oppenheimer mitspielt, hat sowohl in Don't Worry Darling mitgespielt,
stimmt,
als auch in Little Women.
Stimmt.
Das ist mir auch aufgefallen.
Florence Pugh. Seitdem meine Freundin mir gesagt hat, dass sie sich anhört wie eine Laserpistole aus Star Wars, kann ich ihren Namen Pugh. Nicht mehr. Kann ich mir nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich ihren Namen höre, denke ich mir Pugh, 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 Pugh. Sorry, dass ich euch den Namen jetzt auch zerstört habe, aber. Also, ja, Sprachnachricht von Anaï, vielen Dank, dass du sie nochmal geschickt hast. Ich wollte es jetzt unbedingt abspielen, weil ich habe sie extra gefragt, ich habe meine Freundin extra gefragt, ob sie mir was schicken können, und wenn ich es dann nicht abspiele, ist das irgendwie auch scheiße.
Ja.
Jetzt muss ich nur einen Ton anmachen.
Let's do this.
Let's do this. Wenn ich schaffe.
Halb rund um Barbie, ehrlich gesagt, viel zu übertrieben. Also ich meine, es ist schon bemerkenswert zum Teil und auch, aber schon heftig, was sie mit Marketing alles geschafft haben bei Barbie. Ich finde, dass Ryan Gosling, also hat meiner Meinung nach jemals das Set gecarried, sonst wäre der Film sehr durchschnittlich gewesen. Ich finde, es ist halt eh richtig nice, man fast überbekannte Gesichter sieht und auch viele Überraschungen und so weiter. Trotzdem war der Film, finde ich, von Anfangs all over the place, finde ich. Und ich meine, ja, ich meine, in welche Richtung der Film verläuft, weil ich eh vorhersehbar finde. Ich meine, es geht um Barbie, es geht um die Schönheitsideale und so weiter. Es kann nur feministisch enden, halt bei der Positivität und so weiter. Ich meine, was das Negative ist, ich meine, es war halt sehr vorhersehbar. Und ich kann mich nur wiederholen, das Einzige Unvorhersehbare waren halt wirklich die Cans zum Teil und halt generell Ryan Gosling. Da hat man auch gemerkt, wie der ganze Saal auch auflachen musste und so weiter. Und das war schon eigentlich ziemlich, ziemlich witzig. Außerdem muss ich sagen, bin ich auch echt gespannt darauf, wie die nächsten Filme aussehen werden. Da man schon irgendwie in Super Mario gemerkt hat, dass es eine andere Generation oder halt generell Generationen wie halt okay, Millennials, eh klar, aber auch Gen Z ein bisschen mehr Einfluss haben. Und die Filme wirken halt auf uns auch schon nostalgisch, beziehungsweise rufen einfach einige Kindheitserinnerungen hervor. Und ja, darauf freue ich mich schon sehr. Ja, und Oppenheimer habe ich auch nicht gesehen. Sehe ich, glaube ich, morgen oder übermorgen.
Das war's. Also, ups. Jetzt, okay. Oh, Technik.
Oh mein Gott. Technik, ach Gott.
Stimmt, das mit den da, ich bin auch drauf gespannt. So, ich finde, man merkt, dass die letzten Filme, die so wirklich groß wurden, schon irgendwie so einen anderen Ton hatten. Ich meine, klar, jede Zeit hat irgendwie seine großen Regisseure und Schauspieler, aber ich finde auch, dass eben sehr viel irgendwie auf unsere Generationen jetzt zugeschnitten wird, von den Filmen her. Und ich bin auch sehr gespannt darauf und ich freue mich auf Filme, die ja mehr unserem Speed, unserem Zeitalter irgendwie entsprechen.
Unser Klientel entsprechen.
Klientel entsprechen.
Darauf will ich dann nochmal später zurückkommen, aber wie gesagt, drei Talking Points und ich beginne gleich mit dem ersten. Wollte nur fragen, ob du dann noch deine Kamera wieder zurück reinstecken willst. Okay, dann werde ich dir jetzt erstmal den ersten Talking Point erklären und hoffe, dass du zuhörst.
Ich höre
immer zu. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall, also der erste Talking Point wäre jene Stelle im Film, wo Ken aus der echten Welt ins Babyland zurückkehrt. Und er mit seinen Ken-Kumpanen beginnt, seine neue Ideologie ihnen nahezubringen. Und gemeinsam rufen sie dann das patriarchale Kendom aus. Und der Film suggeriert hier, so ist das meine Interpretation, dass das Patriarchat eine abgesprochene Herrschaft von Männern sei. Weil sie ja doch im Endeffekt das Matriarchat stürzen, in Absprache. Also sie haben sich dazu verständigt, eigentlich im Endeffekt. Und nach meinem Verständnis handelt es sich aber beim Patriarchat keineswegs um eine bewusst umgesetzte gesellschaftliche Ordnung, sondern um eine sich selbst reproduzierende Ideologie, welche weiters die patriarchalen Verhältnisse aufrechterhält. Also ich kann mich halt nicht erinnern, dass ich irgendwo mit Männern zusammen in einer Runde saß und, da, und wir angestoßen haben und gesagt so, ja, Patriarchat! Woo! Und ich wollte halt fragen, gleich diese Suggestion des Films, die Männer hätten sich gegen die Frauen verschworen, nicht eine argen Missrepräsentation?
Ja, klar. Also das Patriarchat, wir haben nichts unterschrieben und haben gesagt, ja, wir unterstützen das Patriarchat, wir werden alles in unserem Leben machen, um das Patriarchat zu unterstützen. Haben wir nicht unterschrieben, würden wir auch nicht unterschreiben.
Klar.
ich weiß nicht, ich fand, dass dieses Ding generell alles halt sehr lächerlich gemacht wurde, sehr überspitzt dargestellt wurde.
Ja.
Deswegen, ja, missrepräsentierend schon, aber ich glaube halt bewusst missrepräsentierend und jetzt nicht.
Ja. Ich meine, was man da einwenden könnte, ist zu sagen, ja, damit ein Matriarchat gestürzt wird, braucht es halt eine gemeinsame Front der Männer, die sich absprechen, damit man halt eben das Patriarchat in Babylon einführen kann und eben diesen die Story weiter vorantreiben kann.
I mean, yeah, I guess. Aber, also, manchmal, es ist ein Film.
Ja, yeah, ja, yeah, klar.
In dem, dieses Patriarchat ist schön und lustig.
Ich habe auch erst wirklich dann Spaß gehabt, wo plötzlich dieses Patriarchat eingeführt wurde und die Frauen sich dann zusammengeschlossen haben, um das
sagt, glaube ich, mehr über dich aus als über
nein, wo sie versucht haben, das wieder abzuschaffen.
Ja, 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 versucht dich da rauszureden. Ja, 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 ja.
Oh mein Gott, der versucht mich jetzt hier als misogynes Arschloch hinzustellen oder was?
Nein, nein, du stellst dich so hin. Ich weise nur darauf hin.
Okay, passt, wo ist die Inselgruppe? Ich glaube, ich joine.
Also ich meine, I guess, es kann sein, dass das irgendwie ganz, das Ganze so vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung dann irgendwie ausschlägt, weil das Patriarchat halt eben so lächerlich dargestellt wird, dass man halt nicht denkt, ja okay, in echt ist es eh nicht so.
Ja.
So, es kann nie in echt. Ich meine, ich fand diesen einen Dialog von Ken, wie er sich einstellen lassen möchte von irgendeinem Business, den fand ich...
Hätte auch 1:1 in der echten Welt passieren können.
So, ja, aber ich bin ein Mann. Ihr macht es mit dem Patriarchat offensichtlich falsch. Nein, nein, wir sind nur besser darin, das zu verstecken. Es war, hat irgendwie wehgetan, weil, aber es war lustig. Deswegen, es war so, ja.
Ja, gut.
Ich weiß nicht, also, ich weiß nicht ganz, was der Punkt war. Ich hab's vergessen wieder.
Ja, ich wollte fragen, ob es halt eine Missrepräsentation ist und du würdest halt zustimmen. Okay.
Ja, aber ich glaube, das ist eben absichtlich so. Ja. In der Hoffnung, glaube ich, dass man halt merkt, okay, das eigentlich ist das ganze Patriarchat lächerlich, aber es kann halt auch in die andere Richtung ausschlagen, indem man sagt, ja, okay, das ist so lächerlich.
Ja.
Das haben wir eh nicht. Und dass man dann halt das irgendwie ausblendet.
Aber ich finde, was der Film dann auch projiziert, ist ja eigentlich, dass das Matriarchat im Sinne der Frauen jetzt auch nicht unbedingt die 1A-Lösung ist. Also die Kens waren unglücklich.
Das ist ja
und auch nur halt die Sidekicks der Barbies. Und hatten keine Identität. Also was Ken ja eigentlich wollte, ist...
Er wollte mitbestimmen.
Und eine eigene Identität. Ja. Also er wollte sich nicht wie ein Anhängsel fühlen.
Eben, eben. Und ich glaube, dass das, glaube ich, auch ein Punkt sein soll, der aber nicht wirklich gut, also vielleicht ja, schon, aber irgendwie
ja,
nicht ganz so, dass eben Patriarchat schlecht ist, Matriarchat schlecht ist, ist halt, beide sollen halt.
Ja, beide Extreme halt nicht erstrebenswert ja, sind.
Und es ist halt so der Mittelweg,
ja,
halt ideal wäre. Ist aber vielleicht ein bisschen untergegangen, ja, gebe ich dir recht.
Was mir auch schon beim Sehen des Films aufgefallen ist oder mich gestört hat, und zwar die nächste Stelle, die Barbies schmieden ja einen Plan, das Patriarchat zu stürzen dann und mhm, die ursprüngliche Verfassung von Barbieland wieder einzusetzen.
Ja.
Um dies dann ungestört tun zu können, initiieren sie Zoff zwischen den Kents, also sie flirten ja erst mit ihnen und versuchen sie dann irgendwie gegenseitig eifersüchtig zu machen, sodass diese Fronten eben entstehen.
Ja.
Und das mündet ja dann schlussendlich in einen Krieg zwischen ja, den Kents. Und die unterschwellige Botschaft, die ich hier vernommen habe, ist jene, dass es zu unsinnigen Kriegen in der Ukraine, im Jemen oder auch im Irak kommt, weil Männer ihr verletztes Ego nicht im Griff haben. Ist diese Interpretation deiner Meinung nach zulässig oder wie problematisch findest du es dann anderweitig?
Ich hätte nicht, also diese Konflikte hätte ich nicht miteinander, also ich hätte das jetzt gerade nicht irgendwie verbunden, dass eben die Eifersucht von Männern zu Kriegen führt. Also in der echten Welt, das habe ich endlich nicht miteinander verbunden.
Hättest du nicht verbunden?
Nee, ich hätte es gar nicht so interpretiert. Ich habe halt, ich glaube halt, Ken als Person ist halt, weiß nicht, ich kenne niemanden, der so ist wie Ken. Deswegen hätte ich mir nie gedacht, dass das irgendwie auf echte Menschen, echte Männer irgendwie übertragbar ist.
Ja, ich meine, aber wenn wir halt über Geschlechterrollen spielen und ich meine, im feministischen Diskurs spielt ja dann schon eine Rolle, dass man sagt, ja, Gewalt wird in den meisten Fällen ja von Männern verübt, an Frauen und Männern.
Ja, ja.
Und dass natürlich auch der Krieg etwas männlich Dominiertes ist, kann man ja auch nicht abstreiten. Also finde ich schon, dass man diesen Vergleich durchaus kann man machen kann.
Ja, kann man machen.
Und das ist mir halt sofort aufgefallen, als ich diese Szene gesehen
nicht
habe.
Ja. Mir ist es gar nicht. Ich habe mir gedacht, so diesen dumm.
Ja, klar.
Aber hey, wenn ich einen Krieg sehe, denke ich mir auch, boah, die sind dumm. Also?
Ja, es war natürlich lächerlich dargestellt. Also die ja, haben ja, sich ja nicht umgebracht oder es floss kein Blut oder irgendwas. Das ist ja klar. Aber ich finde, die Botschaft war schon eine, die in diese Richtung ging, die ich so wahrgenommen habe.
Schon, tatsächlich. Und ich meine, ja, ja, jetzt wo du sagst, ja, macht Sinn, dass du so diese Schlüsse gezogen hast. Ich weiß nicht, ob das der Intent war, also ob das die Intention dahinter war.
Ja.
Aber klar, kann man machen.
Ja.
Und man kann es auch bestimmt so interpretieren.
Ja.
Ich habe es halt gar nicht so gesehen. In dem Moment habe ich es gerade gar nicht so ja, gesehen.
Ich finde halt die Interpretation nur nicht stimmig, weil halt vieles hinten runterfällt. Also klar, die meiste Gewalt wird von Männern verübt, das ist richtig. Aber wenn es zum Beispiel um Kriege geht, dann darf man zum Beispiel nicht staatliche Interessen vergessen oder die Außenpolitik.
Nein,
das spielt klar, ja natürlich alles mit hinein.
Aber ich glaube, dass das vielleicht auch eher historisch gesehen ist als oder historisch
okay, ja, das könnte man ist, sagen, ja.
Schon sehr oft dann auch irgendwie aus persönlichem
ja,
Grund
ja,
Kriege ausgebrochen sind. Also, ja.
Ja, aber ich meine, Barbie will ja ein moderner Film sein. Ja, also eben, würde ich ja auch sagen, dass er hier über die Moderne urteilen möchte.
Ich weiß nicht. Also ich, ja, muss man nicht so eng sehen, glaube ich.
Okay.
Also muss man nicht so.
Okay, und das Letzte wäre die Tatsache, dass der Mattel-Konzern den Barbie-Film als reines Marketingprojekt betrachtet, um seinen Umsatz zu steigern, lässt sich nicht nur daran erkennen, dass die Marketingausgaben für den Film 150 Millionen US-Dollar, während die Produktionskosten nur 145 Millionen US-Dollar betragen haben, übertreffen, sondern diese Annahme wird ja auch mitten im Film zugegeben. Also die Jagd nach Barbie vom Management wird erst dann abgeblasen, als dann klar wurde, dass der Verkauf einer nicht-stereotypen Barbie mehr Umsatz einbringt als die der stereotypen Barbie.
Ja, oder nicht, oder halt der Verkauf auch einer normalen, einer gewöhnlichen Barbie.
Welche Position nimmst du in Bezug auf die Offensichtlichkeit ein, dass die feministische Position des Films lediglich dazu instrumentalisiert wird, die eigenen Konzernprofite zu steigern? Also ich meine, ich habe ja auch vor nicht allzu langer oder vor ein paar Tagen halt so eine Kritik auch an der Pride-Bewegung verfasst, also was ja genau in diese Richtung geht. Also dass ich halt sage, dass das Kapital sich ja eigentlich an diese Positionen aneignet, aber nicht, weil es um Feminismus geht oder also, darum geht, Transrechte zu vertreten, sondern weil es darum geht, dass die Konsumenten darauf Wert legen und dass es irgendwie um Woke-Washing geht.
Ja, okay.
Also ich würde diesen Film ja schon als eben
Pinkwashing dann irgendwie
so. Genau, als ja. Pink, als Woke-Washing bezeichnen, ja.
Ja, irgendwie ja, aber das ist schwierig. Ich weiß nicht genau, wie ich das formulieren soll jetzt. Es ist der erfolgreichste Film einer weiblichen Regisseurin.
Aber ich finde
Greta jederzeit.
Ja, aber ich finde Greta Gerwig hat bessere feministische Filme gemacht. Also Lily Rose ja, finde ich schon besser als ja, Barbie.
Aber der Film wird auch von einem Mann. Die Regie hätte auch ein Mann führen können zu dem Film. Also, I don't know. Es ist wahrscheinlich Pinkwashing. Es ist sehr viel irgendwie. Greenwashing, Pinkwashing. Ich finde aber, dass doch sehr viel Kritik auch an Mattel durch den Film geleistet wurde. Eben diese Szene, wo Will Ferrell, der CEO, aufzählt, dass es genau zwei CEOs, weibliche CEOs ja. gab. Aber
die Sache ist halt die, dass Ole und Wolfgang haben ja in ihrem Podcast Wohlstand für alle fein säuberlich herausgearbeitet, dass sowohl auch geschlechtliche Gleichstellung im Kapitalismus möglich ist, weil das Kapital unideologisch geht, wenn es um diese Art der Unterdrückung geht. Also solange die ökonomische Ungleichheit nicht in Frage gestellt wird. Und das wird sie ja im Film auch nicht. Also du hast überhaupt keine Intersektionalitäten, die angesprochen werden.
Ja, aber das ist auch nicht, also
ich finde aber,
es gibt die CEOs, die halt drüber stehen, die lächerlich gemacht werden. Und es gibt dann zwei Menschen in dem Film.
Ja.
Der Rest ist alles Barbies und Kens und Ellen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass es in Babyland dann Kapitalismus gibt und eine Reihung, eine Ding.
Ja, aber der Film versucht, ein feministischer Film zu sein. Und Greta Gerwig ist eine feministische Regisseurin.
Ja, ja.
Aber dieser Film wird vom Mattel-Konzern in Auftrag gegeben. Also ich finde schon, dass sich das beißt.
Klar.
Vor allem in Hinsicht darauf, dass natürlich die ökonomische Prekarität für Frauen besonders in dieser Gesellschaft ist. Und deswegen finde ich es ja auch natürlich entsprechend klar, dass diese Kritik dann nicht zulässig ist. Also man weiß natürlich, was hinter den Kulissen passiert ist, aber dass dieser Film diese Kritik nicht äußert, auch die ökonomischen Verhältnisse nicht in Frage stellt, finde ich nur in dem Fall zielführend, weil natürlich ein riesiger Konzern im Hintergrund diesen Film in Auftrag gegeben hat und finanziert hat.
Aber das ist dann auch, wenn das Film so wäre, wenn er die ökonomischen Dinge, wäre nicht so erfolgreich. Und also es ist halt irgendwie, ja, es ist.
Aber dann finde ich, ist er nicht wirklich feministisch. Also man könnte verargumentieren, dass er dann pseudo-feministisch ist. Ja, weil er nur Wahrheit erzählt.
Ja, aber wir reden ja schon die ganze Zeit darüber, dass er irgendwie überall nur so halbe Sachen gemacht hat.
Ja.
Und das hat er halt komplett versäumt, das irgendwie anzusprechen. Ich finde aber nicht, dass das auch die Aufgabe von diesem Film jetzt unbedingt gewesen wäre, auf die ökonomischen Ungleichheiten hinzuweisen. Ja, man hätte es machen können, wenn es ein wirklich feministischer Film wäre, der wirklich auch eine Lösung oder irgendwie das ganze Ding kritisieren möchte, dann hätte man es machen sollen. Hat er halt nicht.
Also findest du es, das wäre halt meine Frage, findest du es besser? Ja gut, hat vielleicht einen faden Beigeschmack, dass halt so ein Mattel-Konzern dahinter ist. Aber Hauptsache, feministische Themen kommen in den Mainstream. Ist das deine Position?
Nein. Weil ich
aber das ist ja genau.
Themen sind im Mainstream. Also ja. das, man muss nicht einen Film machen, um Sachen in den Mainstream zu bekommen, wenn das schon, also Klimawandel, Feminismus, das ist schon verankert, sollte zumindest verankert sein mittlerweile.
Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum man diesen Film macht. Also, ja, ich habe ja schon gesagt, Geld man hat machen. Keine neue. Ja, genau das. Eben. Aber das finde ich halt problematisch, dass sich die woke Bewegung, dass sich der Feminismus dann teilweise mit dem Kapital ins Bett legt, weil...
ja, aber legt sich der Feminismus mit dem ins Bett oder sind die Menschen, die das machen, nutzen den Feminismus für Kapital aus?
Ja, aber dass das halt weil auch nicht kritisiert nicht, dass die wird, das ist halt so schwierig. Ja, aber
warum sollten sie das machen, wenn sie dann nicht irgendwie Einbüßen erwarten möchten oder einsehen möchten? Also ich glaube nicht, dass... I don't know, es ist schwierig, aber...
Verstehst du meinen Punkt?
Ich verstehe deinen Punkt. Okay. Ich finde nur, Filme werden, dieser Film zumindest, ist sicher gemacht worden, um Geld zu machen.
Ja, eben.
Und ja, man bringt Feminismus, weil, wie Anna I. zum Beispiel gesagt hat, es war offensichtlich, dass etwas über Body Positivity oder Feminismus von Barbie kommen muss, ja. Weil halt wegen der ganzen Geschichte von Barbie und so weiter.
Ja.
Ich finde es jetzt nicht so überraschend.
Obwohl ich ja sagen würde, also man hätte ja keinen Durchwegs, also man hätte ja diese feministischen Botschaften gar nicht mit einbinden müssen. Also man hätte ja eine hätte ganz andere Story machen können.
Stimmt, das habe ich erwartet. Das habe ich gedacht. Ich hätte gedacht, ja. Dass nichts davon kommt.
Ja, aber Greta Gerwig hat ja versucht, eben feministische Themen, Schwerpunkte, Talking Points in diesen Film hineinzubringen.
Ja, ja.
Und dann finde ich aber, dass sie eben die Hälfte weglässt. Und das tut sie ja nicht aus, weil sie diese nicht richtig findet, diese Kritikpunkte, sondern ich würde sagen, es liegt daran, dass eben ein Konzern im Hintergrund agiert.
Wahrscheinlich.
Ja.
Aber da ist sie, also sie ist ja nicht, also sie steht zwar vorne, aber ja. Es sind halt sehr viele Menschen, die im Hintergrund stehen. Und ja, wenn man ein wahrhaftiger Feminist, wenn man wirklich ein richtig, wirklich, also ich sage jetzt nicht, dass der Film nicht feministisch ist. Ich finde schon, dass er irgendwie feministisch ist.
Ja, oberflächlich halt, feministisch.
Ja, eben. Ja. Ich finde generell, dass der Film halt sehr oberflächlich ist.
Ja, okay. Ja.
Und wenn man wirklich feministischen Film machen möchte, dann müsste man halt auf alle Dinge
irgendwie
nehmen. Greta Gerwig muss wahrscheinlich sagen, ja, aber man kann sich ja nicht auf alle Sachen gleichzeitig fokussieren, man muss eine Sache nach der anderen lösen. Okay.
Aber ja, das hat sie auch, ja im Film auch gemacht. Also ja die einzelnen feministischen Talking Points wurden ja auch in kurzen Dialogen abgearbeitet, ja, eben, nacheinander. Eben. Also, dass man da mal was zu ökonomischer Ungleichheit oder auch zu Rassismus einstreut, was ja auch auf der Hand lag, immerhin waren auch breit oder wie sagt man politisch korrekt? Es waren multipigmentierte Barbies mit dabei, also, ja. Und es waren auch stämmig gebautere Barbies mit dabei. Und es das waren
divers.
Ja, genau, es waren diverse Barbies.
Yeah.
Und dass man das, aber dann, das lag ja auf der Hand, dass man das damit einbaut, aber man hat es dann auch trotzdem nicht gemacht.
Eben, und ich glaube, dass das halt daran lag, dass der Film prinzipiell halt sehr oberflächlich war.
Ja.
Wie? Ja.
Wie, kann man wir bereits ausgearbeitet haben.
Also ja, man hätte es machen können, man hätte es vielleicht machen sollen.
Ja.
Ist halt nicht passiert.
Ja.
Was ist, da, ist, es da, ist er da auch ein schlechterer Film? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. In der Feminismus-Sache, in dem feministischen, ja. Standpunkt vielleicht, ja.
Also das macht meines Erachtens macht es aus ihnen auf jeden Fall kein feministisches Meisterwerk. Also das ist dieser Film definitiv nicht.
Ach so, ja, finde ich. Ich finde aber generell nicht, dass es ein Meisterwerk ist.
Ja, ja, also, das würde ich auch zu 100% unterschreiben.
Ich wusste nicht, dass das zur Debatte steht. Nein, also ein feministisches Meisterwerk ist es natürlich nicht.
Ja, passt. Wollen wir zu Oppenheimer übergehen?
Gehen wir zu Oppenheimer über.
Okay. Soll ich erst mal vortragen und dann antwortest du? Das ist ja ein kleiner Absatz. Ist
nicht, ja, klar. Red mal.
Okay. Also ich muss sagen, Oppenheimer ist eine Liebeserklärung an die Physik und insbesondere eben an die Quantenphysik, die eine tragende Rolle spielt. Die Kernspaltung und die Kernfusion werden auf allen Ebenen des Films zelebriert. Und Oppenheimer spaltet. Also Oppenheimer spaltet insofern, als dieser Film uns offenbart, wie gespalten Oppenheimer in seiner Persönlichkeit ist. Aber er spaltet die verschiedenen Zeitlinien, die in diesem Film vorkommen. Er spaltet die Spannungsbögen. Er spaltet die einzelnen Noten des Soundtracks. Er spaltet sogar seine Kritiker, wenn man so möchte. Und schlussendlich findet jedoch alles wieder zusammen. Alles fusioniert und mündet in diesem Meisterwerk. Und Oppenheimer offenbart eben auch den Schrecken der Atombombe, sowohl in offener Manier, zum Beispiel in der Zündung des Trinity-Tests, wo man wirklich diese Bilder sieht, diese unfassbaren Bilder, wo das Kino...
Wunderschöne Bilder.
Ja, eben das, deswegen auch Liebeserklärung, weil gleichzeitig nicht nur der Schrecken, aber auch diese Faszination für diese Reaktion, für diese physikalische Reaktion.
Und deswegen ist Oppenheimer auch die perfekte Person, um darüber halt zu reden, weil der halt auch genauso wahrscheinlich darüber gedacht
hat. Ja. Das
ist, er hat, oder alle, die in diesem Programm, Projekt mit dabei ja. waren oder involviert waren,
ja.
haben alle, sie haben applaudiert, sie haben geschaut, als diese Bombe hinaufgeht. Ja. Und ich habe mich da ein bisschen unwohl gefühlt, als auf einmal dann alle jubeln und ja. schreien, aber
ja.
ich kann es irgendwie schon verstehen, weil es ist ein Meisterwerk, eine Atombombe zu zünden.
Aber auch der Schrecken der Atombombe wird aber auch auf subtile Art und Weise mit eingesteuert. Also die Bombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki werden ja nicht explizit gezeigt.
Ja.
Sondern der Film verbleibt in Los Alamos. Und wir erfahren erst über ein Statement Präsident Trumans im Radio von den Abwürfen auf Japan.
Mhm.
Und dennoch gibt es im Anschluss zu den Bombenabwürfen diese großartige Szene in einem Klassenzimmer in Los Alamos. Robert Oppenheimer soll dort eine Rede halten und die tobende und jubelnde Menge steht dann ganz in Opposition zu Robert Oppenheimer, also der sich eben nicht freuen kann. Also das merkt man ja offensichtlich, er kann sich nicht freuen, er hat Mühe, ja. die Fassung zu bewahren und vor seinen eigenen Augen sieht er in grellem Licht, wie sich die Haut seines tosenden Publikums von den Gesichtern zu schälen beginnt. Also Christopher Nolan bringt die Bombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki nach Los Alamos, lässt uns dann das tragische Ausmaß dieses zerstörerischen und unmenschlichen Aktes eigentlich mit erahnen, aber zeigt ihn auch nicht explizit. Bitte.
Ich finde nicht, dass das Publikum in kompletten Kontrast zu Oppenheimer steht. Denn wovor hat Oppenheimer Angst? Vor der Kettenreaktion. Und dieses Trampeln und Jubeln spiegelt genau das wider. Diese Kettenreaktion, dass eine Bombe nach der anderen fällt und die ganze Welt dann zerbricht.
Mhm.
Deswegen finde ich nicht, dass die im Kontrast, also ja, sie jubeln und er ist ein bisschen in seinem Kopf, aber sie spiegeln genau seine Gedanken wider.
Ich finde nicht unbedingt, weil er ja im Vorhinein schon zu seinem Commander sagt, dass ja die Wahrscheinlichkeit, dass die Atmosphäre in Brand gesetzt wird, nahezu null ist.
Eben nicht diese Kettenreaktion,
ja.
sondern die Kettenreaktion, dass wenn er oder wenn die Vereinigten Staaten eine Atombombe zünden,
ja.
die Russen eine Atombombe bauen werden
ja.
und diese dann zünden werden und die Amerikaner dann darauf reagieren müssen und dann dieses Land und dieses Land und dieses Land und dann die ganze Welt untergeht, nicht weil eine Atombombe die ganze Atmosphäre in Brand setzt,
ja.
sondern weil jedes Land Atombomben haben muss.
Ja, aber und dann
diese dann auch einsetzen muss, ja. wenn ein anderes Land sie einsetzt.
Aber ich finde, dann passt das trotzdem, was du gesagt hast, zu dem, was ich gesagt habe, weil er ja versteht, was die möglichen Konsequenzen ja, sind.
Ich
meine, und insofern ja, steht er ja in Opposition.
Aber dieses Trommelwirbeln, das langsamer wird und dann immer schneller und immer größer,
ja.
und immer, das ist die Kettenreaktion, das sind die Bomben, die
einschlagen. Ja, okay. Aber da hast du ja viele Anspielungen. Also hast du ja auch zwischendurch im Soundtrack das Ticken einer Bombe und so weiter. Klar. Die Atombombe ist omnipräsent in dem
ganzen Film. Als ich das gecheckt habe, ich habe gedacht, ich bin ein Genius. Ich habe nur nicht das zweite Mal das gesehen, habe ich es im Film gesehen, so, damn, das ist diese Kettenreaktion, von der mit Albert Einstein darüber gesprochen hat.
Und ich glaube,
das Ende von dem Film, das darin halt dann endet, wahnsinnig gut.
Ja.
Bitte.
Eben, was schlussendlich jetzt noch in einem Satz zu sagen bleibt, ist, dass Christopher Nolan kann großes Kino und Oppenheimer ist großes Kino.
Ja, okay, aber Christopher Nolan hat nicht erst mit Oppenheimer bewiesen, dass er großes Kino kann.
Das habe ich ja nicht gesagt.
Okay, gut. Ich wollte nur klarstellen.
Es lässt sich aus der Vergangenheit ableiten, dass Christopher Nolan großes Kino kann.
Gut.
Und es ist ein Biopic, das meines Erachtens keine Sekunde zu lang ist. Also da stehe ich auch ein bisschen in Kontrast zu dir. Ich habe den Film genossen von vorne bis hinten und ich fand ihn nicht zu lang. Also ich fand sowohl auch das Manhattan-Projekt als auch den Polit-Thriller gegen Ende unheimlich spannend.
Das habe ich
nicht gesagt. Und dieser Film ist virtuos, unfassbar virtuos inszeniert und er ist mit hervorragenden Schauspielern besetzt.
Das auf jeden Fall.
Er ist rundum ein erstklassiger Film.
Er ist ein erstklassiger Film? Ich habe nur nicht gesagt, dass er zu lang war für mich.
Ja.
Ich habe nur gesagt, dass es anstrengend war.
Ja, klar.
Weil ich an dem Tag um 7 Uhr aufgestanden bin, von Wien nach Graz mit dem Zug gefahren bin,
ja,
Physiotherapie hatte für mein Knie, was ich euch dann in der nächsten Folge erzählen werde, warum genau. aber ihr könnt den Namen sehen, also. ich dann bei meiner Arbeit, also nicht, ich habe nicht gearbeitet, aber ich war bei meiner Arbeit, habe einen neuen Arbeitsplatz betrachtet, habe hab Leute kennengelernt. Und dann habe ich mir noch 5 Stunden lang Filme angeschaut im Kino. Und das war anstrengend. Außerdem, mein Knie im Sitzen ist nicht ganz so geil. Erzähle euch jetzt noch warum. Aber ich habe es dann, gegen Ende hin habe ich es sehr gespürt, dass mein Knie nicht mehr ganz mitmachen möchte. Deswegen fand ich es anstrengend. Aber es hat sich gelohnt. Es war wie so ein Marathon. Du läufst den Marathon nicht, damit du am Ende dann dich fit fühlst, damit du dann nochmal einen Marathon anschaust, nochmal einen Marathon läufst, sondern du läufst den Marathon, um den Marathon zu laufen. Der Weg ist das Ziel. Und ich fand, dass das auch mit dem Film irgendwie so war, dass da halt sich diesen Film anzuschauen, diese Anstrengung dann irgendwie dafür gelohnt hat.
Ich meine, auch so kann Oppenheimer natürlich anstrengendes Kino sein, unter Anführungszeichen, aber ich finde, wir haben da auch eine andere Position, weil ich zumindest empfinde das Kino und den Film als Kunst. Also ich gehe nicht ins Kino, um mich unterhalten und berieseln zu lassen, sondern ich finde, dass das Kino eben ja anspruchsvolle Filme auch schaffen sollte, die zum Nachdenken anregen, die ja einen nachdenklich zurücklassen. Und dahingehend sind auch Christopher Nolans Filme unheimlich wertvoll, weil sie genau das liefern, was das Kino sein sollte.
Aber eben genau, deswegen finde ich solche Filme halt dann irgendwie auch anstrengend. Weil du halt natürlich, also dann die natürliche Reaktion eines Menschen, wenn du einen Film anschaust, ist, du willst die Story verstehen, bevor sie passiert.
Ja.
Der Regisseur möchte immer ein bisschen weiter voraus sein, als du denken kannst.
Ja.
Damit halt Plot-Twists und so weiter passieren. Ja. Aber du möchtest halt den verstehen. Und dann und bei solchen Filmen, die halt so komplex sind mit Physik und Quantenphysik und whatever, was und verschiedenen Zeitsträngen zu tun haben, ist es dann halt nochmal anstrengend, um das alles dann irgendwie zu durchblicken.
Ja, aber ich finde dann, dass auch Christopher Nolan in Bezug auf seine Filme dann auch den Anspruch stellt, dass man als Zuseher sich mit dem Film näher auseinandersetzt, dass man aufpasst, dass man aufmerksam ist, sich womöglich schon im Vorhinein mit dem Film befasst. Und ich glaube, das ist auch notwendig, um den Film wirklich genießen zu können, dass man sich ein bisschen mit Robert Oppenheimer im Vorhinein beschäftigt. Ja, was hat der gemacht? Wie sah sein Leben aus? Sodass man eben auch versteht, was Christopher Nolan hier macht mit diesem Film. Also wenn man 0815 einfach nur in diesen Film Oppenheimer geht, dann kann es gut sein, dass man sich etwas lost fühlt. Ja. Ich meine, man muss jetzt nicht die Welt machen, man muss jetzt nicht einen riesen Schinken an biografischem Material gelesen haben. Es reicht, zum Beispiel Arte hat eine super Doku rausgehauen vor einem Monat oder so zur Atombombe, wo sie genau diese Dinge aufarbeiten in 1,5 Stunden. Das Manhattan-Projekt, Robert Oppenheimers Leben, die Probleme auch danach, auf die dann auch der Film in Bezug nimmt, diese politische Gemengelage. Und danach ist man eigentlich so weit gebrieft, dass man den Film auch versteht, weitestgehend.
Voll. Ich meine, ich habe mich nicht wahnsinnig viel im Vorhinein informiert, weil ich sehr viel über Robert Oppenheimer schon davor wusste. Über Bücher und sonstige Sachen. Deswegen habe ich mich nicht, ich bin mit meinem, ich weiß nicht, Schulwissen und Alltagswissen bin ich halt in den Film reingegangen und es hat gereicht. Ich habe alles verstanden.
Mhm.
Aber ja, ich habe mir ihn zweimal anschauen müssen, einfach weil man sich solche Filme mindestens zweimal anschauen muss. Also ich glaube nicht, dass du, also genauso wie Tenet, auch von Christopher Nolan, kannst du dir auch nicht einmal anschauen und du bist so, ja, ich weiß, worum es geht.
Nee, eben, dafür ist er aber auch bekannt. Also ich war, und das ist ja auch immer wieder der Vorwurf, zum Beispiel David Hein, kennst du ja wahrscheinlich, YouTube-Film-Rezensionen, der eben so Kinofilme rezensiert, jetzt zwar auf keinen Fall auf dem Niveau, wie es Wolfgang Schmidt macht, aber finde ich es trotzdem ganz nett, mal seine Analysen zwischendurch auch zu sehen oder seine Meinung mir anzusehen. Und er hat gemeint, er konnte sich überhaupt nicht mit dem Film anfreunden. Aber bei ihm liegt es auch daran, dass er sich ohnehin auch nicht mit Christopher Nolans Stil anfreunden kann. Dass er eben immer auf verschiedenen Zeitebenen erzählen muss und nie chronologisch vorgeht. Und ich war diesmal vorbereitet, dass es auch wieder so kompliziert wird wie bei Tenet und war dann doch sehr überrascht, dass ich dem Film sehr gut folgen konnte. Wahrscheinlich, wenn man sich auch eben an Nolans Stil so ein bisschen gewöhnt hat, dann geht das auch ganz gut von der Hand.
Also ich habe ein Interview von ihm gefunden. Boah, keine Ahnung, ob ich da den Link zu finden werde irgendwann mal, aber es ist da draußen. Suchet und ihr werdet finden.
Bestimmt, nach der Nadel im Heuhaufen.
Nein, es gibt ein Interview von ihm, wo er eben erzählt hat, dass warum er Geschichten nicht chronologisch erzählt. Und zwar hat er da irgendwie gemeint, dass es früher in vor allem Stummfilmen und in den ersten Filmen mit Dialogen, dass die Filme nicht immer oder selten chronologisch erzählt wurden, sondern dass es da immer irgendwelche Zeitsprünge gab. Und dass es dann erst durch die Erfindung vom Fernsehen und von TV-Serien irgendwie eine Chronologie in die Geschichte hineingekommen ist. Und er jetzt aber der Auffassung ist, dass man, seitdem es halt Streaming gibt, seitdem man sich DVDs ausbauen kann und immer wieder zurückspulen kann und nach vorne und zurück und so weiter, dass man als Filmemacher wieder mehr, sich mehr trauen kann und auch viel mehr wieder in diese, wie heißt das, unchronologisch oder achronologisch?
Unchronologisch würde ich jetzt aus dem Bauch Gefühl sagen, aber ich weiß es auch nicht mehr.
Halt in eine Zeit, in eine Erzählweise hineintauchen, die eben nicht chronologisch ist, sondern die eben zwei Erzählstränge gleichzeitig, drei Erzählstränge gleichzeitig, Memento, wo ein Zeitstrahl in die Richtung, in andere in die Richtung, Tenet, wo das alles irgendwie ist.
Ja, ja.
Ich meine, der springt nach vorne, dann nach hinten, dann wieder nach vorne, dann ganz nach hinten. Don't get me started. Und ich glaube, dass das seine Filme eben auch ausmacht, dass
eben, klar,
man eben nicht alles chronologisch anschauen konnte, weil es ist dann irgendwie vielleicht anstrengend für manche Leute, dass man nicht alles von A nach B nach C nach D, aber es ist einfach so viel lustiger, solche Filme anzuschauen und diese dann zu verstehen. Ich schwöre, Tenet, als ich Tenet verstanden habe, warum jetzt das dies passiert ist.
Ja, ich finde also, dass Christopher Nolan in diesem Film eben nicht übertreibt mit diesen, also er hat zwei oder drei maximal parallel laufende, ich glaube sogar nur.
Es sind nur zwei. Es ist das, was in Farbe ist und das, was es sind drei. Ist das, was in Farbe ist, das in zwei Stränge aufgeteilt ist, weil das einmal die Anhörung ist und einmal das, was wirklich passiert ist.
Genau. Oder das Manhattan-Projekt.
Und dann ist es der.
Das, was mit Louis Rose passiert, genau.
Genau.
Und wie er die Dinge so sieht, genau.
Ich habe da auch ein Video gesehen, jetzt auf Instagram beim Scrollen irgendwie, das irgendwie meint, dass alles, was in Farbe ist, die subjektive Wahrheit von
Das
von
hat Nolan auch im Interview gesagt anscheinend.
Ach so, okay, dann.
Dass das die subjektive Wahrheit von Oppenheimer ist und
Und das, was ist schwarz-weiß, ist eben die
Objektivere.
Ja. Ich finde nicht ganz, dass es wirklich objektiv ist, aber ich habe es im Film so verstanden, dass es, dass das, was in Farbe passiert ist, das, was für Oppenheimer wirklich passiert ist und das, was schwarz-weiß ist, eben für Strauss.
Ja.
Der eben nicht in Los Alamos war, deswegen waren da keine einzige Szene in. Boah, das ist Bier. Deswegen war da keine einzige Szene in Schwarz-Weiß.
Ja.
Aber ja, es war sehr, sehr interessant, diese Erzählweise, diese Entscheidung, das so zu erzählen, weil war sehr interessant, finde ich.
Total. Also ich habe erst gedacht auch, dass erst habe ich die Fehlannahme gemacht, dass das, was in Farbe gezeigt wird, die Zeit vor dem Trinity-Test oder den Atombombenabwürfen zeigt. Was ja dann natürlich sich jetzt dazu herausgestellt hat, weil natürlich die Anhörungen in Farbe gefilmt worden sind, aber obviously nach den Ereignissen vom Trinity-Test, von den Bombenabwürfen auf Hiroshima.
Einige Jahre danach.
Ja, klar.
Fünf, sechs Jahre danach.
Ja, klar. Das ist mir dann aufgefallen. Aber ich fand, es hätte auch Sinn gemacht, wenn er es so gemacht hätte, wie ich es mir gedacht habe zuerst. Weil ja auch die Idee war, dass nach den Abwürfen, nach dem Trinity-Test die Welt eine völlig andere war. Und das mit dem Schwarz-Weißen ja auch irgendwie dieses Melancholische, diese Vergänglichkeit zum Ausdruck gebracht wird, wo man sich plötzlich dem eigenen Tod, dem Untergang der Zivilisation sehr nahe fühlt, dass das auch eben farblich veranschaulicht wird. Aber das hat sich dann als Fehlername herausgestellt.
Voll. Ich habe eine weitere Sprachnachricht.
Oh.
Das ist die letzte Sprachnachricht, deswegen möchte ich sie jetzt vorspielen. Von Lenke. Vielen Dank an dich. Ich bin in die letzte Minute reingekommen. Ich habe es mir noch nicht angehört. Ich habe Aaron nämlich vor der Aufnahme gesagt, ja, ich warte noch auf eine Nachricht und dann können wir aufnehmen. Das ist diese Nachricht. Sie geht 2 Minuten lang. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Und bei Lenke ist das Problem, man weiß generell nie, was da passiert. Also es könnte alles. Es könnte in alle sein. Richtungen gehen.
Okay, passt.
Sie hat mir eine Nachricht dann auch noch geschrieben. Ich habe schon eine Ahnung, in welche Richtung es geht, aber...
Okay, bitte.
Hören wir es mal an.
Also, ich bin gerade aufgestanden, Schatzelein. Deswegen, ich brainstorme nicht mal davor oder irgendwas. Es ist jetzt einfach aus dem Flow raus, was ich mir von Barbie und Oppenheimer gedacht habe.
So könntest du.
Also, Barbie, schön und gut, you know. Ich habe es auf jeden Fall 4,5 von 5 Sternen gegeben. Vielleicht ein bisschen weniger sogar. Sagen wir 4,3, ja, ne? Das Ding ist, ich fand die Farben, die Cinematography wunderbar. Und die Schauspielkünste waren auch sehr fein. Aber man hat gemerkt, dass es sehr für an Kinder gerichtet ist, leider noch. Also der Kinderhumor war sehr bestehend. Dennoch denke ich, dass Ken den ganzen Film gecarried hat, beziehungsweise Ryan Gosling eigentlich. Seine Schauspielkünste sind auch sensationell. Zudem habe ich nicht viel zu sagen. Ich fand es ein sehr schöner Film. Ich habe ein paar Tränchen und ich habe ein paar ab und zu Pisse im Auge gehabt.
Ich habe sie noch nie so reden gehört. Was? Okay.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie gerade aufgestanden ist.
Das liegt wahrscheinlich daran, nein.
Ja, sozusagen zu Oppenheimer. Ich fand ihn wunderbar, 5 von 5 Sternen. Ein sehr guter Christopher Nolan-Film. Dafür, dass es 90% Politik war, wenn nicht 99%, war ich mit meiner einen Brain Cell sehr gespannt und sehr invested in den Film.
Das mit dem einen Brain Cell ist ein Insider-Witz, den jetzt nicht alle verstehen werden.
Ich verstehe nicht.
Ich war mit meinen Freunden, ich war mit Lenke, Anai und Nicoletta und Mohammed, liebe Grüße an euch. Ich war in Barcelona mit denen. Und da haben wir herausgefunden, dass die drei Mädchen sich eine Brain Cell teilen.
Ah, okay, gut.
Was ich dazu sagen muss, ist auch, dass Albert Einstein eine sehr wunderschöne Rolle hatte. Es kam sehr oft so vor, als wäre er so wie so eine Cameo, die eigentlich nicht dazu sein sollte, aber es war trotzdem drinnen. Ne? An sich, Schauspielkünste auch wunderbar, Cinematography sowieso. Ich habe es mir im IMAX angeschaut und es war perfekt gewählt. Die 6 Stellen waren etwas unnötig, aber trotzdem auch sehr, wie soll ich sagen, erregend.
Ja.
An sich Oppenheimer definitiv besser als Barbie in jeder Hinsicht, besonders in der Filmhinsicht, wie es gefilmt wurde. Aber beide sehr enjoyable Filme. Sorry für mein Denglisch. I guess I'm Gen Z. Naja, okay. Ich hoffe, du kannst verwenden oder irgendwie meine Meinung einbauen.
Danke, Lenke.
Vielen Dank an Lenke.
In Filmhinsicht, das fand ich...
In Filmhinsicht. Das ist die einzige Hinsicht, die zählt. Sie hat dann noch geschrieben, oh, und die Nippel von Oppenheimer sind krass klein.
Ich muss sagen, auf die habe ich gar nicht so geachtet. Ja, aber das ist ja auch das, was man sagt, dass, das kann Christopher Nolan halt nicht so gut. Das Zwischenmenschliche, den Sex, das ist halt auch in dem Film so gewesen, dass ja, sie haben dann Robert Oppenheimer hat mit seinen, hi, da bin ich wieder. Das ist Erik über ein Kabel gestolpert.
Bin ich übers Kabel gestiegen?
Keine Ahnung.
Ich glaube, sie sind einfach so.
Einfach der Windstoß. Auf jeden Fall, ja, dass Christopher Nolan das nicht so gut kann. Also in dem Film ist es ja auch so gewesen, dass Robert Oppenheimer mit seinen zwei Angebeteten, vor allen Dingen mit Gene Tadlock, irgendwie zwei Sätze gewechselt hat und schon waren die am Ficken. Also es ist,
weißt du, ging relativ schnell. Weißt du, wie sich das angehört hat, als du gesagt hast, ja, Christopher Nolan kann das nicht so gut mit dem Zwischenmenschlichen und mit dem Sex?
Ja, das
hat sich nicht so angehört, als würdest du auf einen Film beziehen, sondern auf ihn als Person. Und ich möchte solche Unterstellungen möchte ich nicht unterschreiben. Was den Film betrifft, ja.
Aber schön, so war es auch gemeint eigentlich. Aber
okay, ich wollte nur.
Ja.
Nein, du hast recht. Also, aber ich glaube, dass der Robert Oppenheimer auch als Person generell, glaube ich, so ein bisschen, er war so ein bisschen Frauenheld, aber irgendwie auch ein bisschen, ich meine, Physiker sind, oder Wissenschaftler sind generell so.
Also du meinst, er war halt grundum eher eine verschrobene Persönlichkeit, wie man es von Physikern erwartet.
Ich glaube.
Ja, obwohl er für Oppenheimer dann auch spricht, dass er ja von Leslie Groves, dem General, ausgewählt wurde als führende Person, weil er eben der charismatischste war, weil er andere überzeugen konnte, andere mitreißen konnte. Nicht, weil er einen Nobelpreis hatte, weil den hatte er ja nicht. Und das war ja auch zum Beispiel. Bekommen? Er hat auch nie einen bekommen. Er war dreimal, glaube ich, Anwärter, hat es geheißen, aber den nie bekommen im Endeffekt. Wahrscheinlich auch, weil eben das Image ihm als Vater der Atombombe und eben auch als Wegbereiter von Hiroshima und Nagasaki eben ihn so belastet.
Aber, wie er dann auch in dem Film selber sagt, so Nobel war der Erfinder des Dynamits.
Deswegen, genau.
Ja.
Das stimmt.
Kann
seinen Oppenheimer-Preis dann aufmachen, oder wie? Für Weltfrieden.
ja. Ja, also ich fand die Nachricht von Lenke interessant. Ich habe dich noch nie so reden hören, Lenke.
So professionell?
So professionell, oder? So gut überlegt.
So eloquent.
Ja. Noch nie so reden gehört.
Ja gut, von meiner Seite war es das grundsätzlich zu den Filmen. Im besten Fall seht euch beide an. Und wenn ihr doch wirklich nur einen von beiden sehen wollt, würde auch meine Empfehlung lauten, geht in Oppenheimer, es lohnt sich wirklich.
Es lohnt sich wirklich.
Wirklich gutes Kino.
Ich habe ja bei Barbie gesagt, dass ich da irgendwie so eben diese Liebe zum Leben in dem Film irgendwie sehr verstanden habe. Oder herausgespürt habe. Was ich bei Oppenheimer herausgespürt habe, ist, dass, und ich finde, dass diese Reihenfolge dann von uns doch sehr gut getroffen war oder gewählt war. Weil wir zuerst bei Barbie, oder ich zumindest, du hast was anderes anscheinend herausgehört, gesehen, gefühlt. Ich habe zumindest das Gefühl gehabt, dass eben Barbie so ein bisschen ein Liebesbrief ans Leben irgendwie unterschwellig dann war. Aber ich habe das irgendwie dann, vor allem in der letzten Szene, so verstanden, dass eben eine Idee zu einem Mensch werden möchte. Und Oppenheimer war halt über einen Menschen, der eine Idee hatte. Und diese Idee könnte grundsätzlich eben unser aller Leben auslöschen. Deswegen fand ich diese Reihenfolge, einerseits, das Leben ist schön, andererseits dann bei Oppenheimer, ja okay, das Leben ist schön, aber wir könnten es vielleicht nicht mehr lange haben, weil es braucht nur irgendwas und ein Atomkrieg bricht aus oder ein Superbombenkrieg bricht aus. Ja, also ich fand die Reihenfolge sehr, sehr, sehr gut gewählt dann, weil ich glaube, das ist andersrum eben irgendwie so, okay, das Leben ist scheiße, warum sollte ich denn überhaupt noch leben, so irgendwie.
Ja, ja. Okay, deine Herangehensweise ist etwas philosophischer, also ich habe den einzigen Zusammenhang zwischen Oppenheimer und Barbie in der Hinsicht gesehen, dass Pferde eine gewisse Rolle gespielt haben in beiden Filmen, aber aber ansonsten habe ich keine Zusammenhänge wirklich während des Sehens wahrgenommen. Also.
Wow. Es gab eine politische Anhörung und es gab eine Abstimmung bei Barbie. Okay, ich habe es versucht. Es gab nicht mal einen Schauspieler, der in beiden Filmen.
Ich fand deinen vorigen Take besser.
Okay. Es gab nicht einen Schauspieler, der in beiden Filmen war, gell?
Also mir nicht, dass ich wüsste, nein. Ich glaube, die wurden auch relativ eng beieinander gedreht, wenn nicht parallel. Ich glaube,
Oppenheimer hat schon sehr viel länger gedauert als
Barbie. Also soweit ich weiß, hat der 54 Tage gedauert.
Nur.
Er hat 100 Tage zur Verfügung gestellt bekommen in 54 Tagen. Was ich gehört habe von den Rezensionen, soweit was ich mir angesehen habe, 54 Tage war das Ding im Kasten.
Also, weil Lenke das schon mit Sternen bewertet hat und wir auch unsere Biere bewerten. Wir haben schon beide gesagt, wenn ihr euch einen Film anschauen könnt, dann schaut euch Oppenheimer an. Aber wie würdest du beide Filme bewerten? 5 Sterne hast du zur Verfügung?
Ja, Oppenheimer ist 5 von 5, das ist eh klar.
Für mich auch 5 von 5?
Ja, ich sag Barbie 3 von 5, wegen dem Spaßfaktor. Man kann ihn sich ansehen, aber man darf jetzt nicht man darf nicht Kunst wirklich erwarten.
Können wir halbe Sterne vergeben oder nur ganze Sterne?
Du kannst halbe gerne vergeben.
Okay, ich würde dann
kannst auch Drittelsterne vergeben, weil Lenke es schon vorgemacht hat.
Okay, dann vergebe ich 3,6 Sterne an Barbie, weil er mich schon doch irgendwie positiv überrascht hat dann. Ich dachte, das ist noch mehr einfach nur Spaß, lustig, Trillala, Jupidu. Wenn wir und ich dann schon finde, dass ein angemessener Prozentsatz an Seriosität in dem Film für eine eher jüngere Audience, der Film ist halt eher von einer jüngeren Audience bestimmt, dass dann schon ein angemessener Teil an Seriosität in dem Film vertreten war. Das war's, oder?
Das war's, würde ich auch sagen. Dann geht fleißig ins Kino.
Schaut sich Barbenheimer an. aber lasst euch vielleicht noch ein bisschen Zeit. Meine Kollegen sind gerade alle richtig. Also, Barbenheimer ist echt, die brennen die Bude ein. Also, lasst euch ein bisschen Zeit. Die Filme werden nicht verschwinden. Aber ja, schaut euch den Kino aus. Geht generell in Kinos.
Genau, geht generell ins Kino. Das würden wir beide so unterschreiben, auf jeden Fall. Und ja, ich bin raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.